Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Michael Köhler. Ist Kultur das Letzte, wollen wir fragen. Schauen Museen und Bühnen gerade ihrem Erstickungstod in der Corona-Krise zu? Bühne, das kommt nicht nur im Alphabet hinter Biergarten. Auch bei der Corona-Bekämpfung und zögerlichen Öffnung rangiert die Kultur nicht unter Lebens-, sondern unter Genussmitteln. Hält die Kultur freiwillig die Luft an? Hören wir einige Stimmen von Museums- und Theaterleitern.
Unabhängig vom eigenen Metier, also Theater in meinem Falle, denke ich, dass das schon ein richtiges Vorgehen ist, diese Distanz weiter aufrechtzuerhalten. Großveranstaltung, ich glaube, das definiert sich mit 5000 Menschen. Das hieße also kein Theater, keine Oper bis Ende August.
Das wird vielleicht gerade in der Krise sichtbar und wird eigentlich auch in Sachsen sehr stark thematisiert, was ich sehr schön finde, auch von Seiten der Politik, dass in dieser Zeit es umso wichtiger ist, auch eine Sehnsucht entsteht, die Möglichkeit zu haben, Kunst zu sehen, weil sie auch hilft, solche Situationen zu bewältigen.
Aber das Entscheidende ist dann doch, wir wollen zurück in den Konzertsaal, wir wollen wieder im Publikum sitzen, wir wollen wieder die Bühne erleben. Und da in der Tat muss man wohl ein paar Abstriche machen. Also in dieser Saison bis zur Sommerpause wird sich nichts mehr bewegen. Das ist, denke ich mal, offensichtlich.
Ja, Stimmen waren das von Oliver Rehse, dem Intendanten des Berliner Ensembles, von Marion Ackermann, der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, und von Gerald Mertens, Vorstand von der Deutschen Orchestervereinigung. Gäste über unser Thema zu sprechen sind Simon Strauß. Er ist Kulturredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er ist Schriftsteller und Theaterkritiker. Die erste Frage soll aber an Eckhard Köhne gehen, Direktor des Badischen Landesmuseums und Präsident des Deutschen Museumsbundes. Herr Köhne, ist Kultur gerade das Letzte?
Ja, guten Tag auch von mir. Kultur ist natürlich nie das Letzte. Es ist nur im Moment so, dass wir wie viele andere Institutionen auch geschlossen sind auf einem Level zusammen mit Kirchen, Bordellen und sonstigen Vergnügungseinrichtungen, und das schmerzt uns alle tatsächlich. Und wir arbeiten eben dran zu kommunizieren, darauf aufmerksam zu machen, dass man auch für uns Lösungen suchen muss.
Simon Strauß, es ist üblich, zu Beginn kurz ein Statement abzugeben. Auch an Sie die Frage, ist Kultur gegenwärtig in Ihren Augen das Letzte?
Ja, es wird als das Letzte behandelt. So kann man das vielleicht sagen, wenn man die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin gehört hat. Viel in dieser ansonsten ja sehr ausführlichen, vielfältig die Worte Wirtschaft und vielfältig die Worte sozial, politisch. Das Wort Kultur kam kein einziges Mal vor. Und das, glaube ich, ist das Zeichen, vom Alarmzeichen, dass das im Moment wirklich vollständig Gefahr droht, hinten runterzufallen. Mhm.
Herr Köhne, Friseure, Baumärkte, Autohäuser, Parfümerien, Tierfutterläden, Textilhandel und so weiter dürfen seit Anfang der Woche wieder öffnen. In der Ankündigung der Kanzlerin und Länderchefs aus dem Beschlusspaket vom 17.04. Simon Strauß hat es schon anklingen lassen, kommt Kultur nur im Anhang vor, unter Schließungsanordnungen. Teilen Sie bereitwillig diese Zurückweisung ins zweite Glied?
Also wir wollen natürlich nicht uns gegeneinander ausspielen lassen, und nach dem Museumsbesuch ist ein Biergartenbesuch super und dann ins Theater, so sollte es ja eigentlich sein. Wir empfinden das auch wirklich nicht als Zurückweisung. Bei aller Sehnsucht danach, wieder für die Menschen da sein zu dürfen, müssen wir auch sagen, wir sind eben vernünftig und wir akzeptieren, was die Fachleute uns sagen, und das ist ja auch aktuell noch ein gesellschaftlicher Konsens. Allerdings, wenn wir natürlich sehen, dass Autohäuser wieder öffnen dürfen, dann sind wir tatsächlich so selbstbewusst zu sagen, wenn die Autohäuser das können, dann können wir das als Museen allemal. Wir haben keine kommerziellen Interessen, bei uns ist viel Platz. Wir haben Erfahrung damit, mit Besucherinnen und Besuchern umzugehen, und die Auflagen, die da genannt sind, die können auch Museen bieten. Insofern gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, eben immer in Relation zu den anderen Dingen, die schon möglich sind, dann auch nicht die Museen zu öffnen.
Herr Simon Strauß, vermisse ich alleine den Aufschrei? Also ich höre niemanden laut schreien, öffnet die Museen, außer Peter von Becker hat es vor ein paar Tagen im Tagesspiegel getan. Wie geht Ihnen das?
Also ich finde auch, es gibt eine ganz bestimmte Form von Behäbigkeit und Zurückhaltung. In der Tat kann man sagen, die ersten Wochen der Zurückhaltung waren verständlich. Das ist ein großer Schock, der uns alle betrifft, auch im Privaten natürlich alle eine großen Einschnitte, Erfahrungen sind. Alles verständlich und richtig. Nur jetzt, finde ich, muss langsam der Moment auch kommen, wo man nicht einfach immer nur traurig konstatiert, was alles nicht stattfindet, also die Abwesenheit von Kultur. Jetzt muss doch eine andere Stimmung langsam herrschen. Jetzt muss man sagen, was machen wir jetzt stattdessen? Der Stimmungsmoment ist im Moment jetzt einfach, finde ich, gefragt, sich zu verändern. Wir können nicht immer nur konstatieren, was es alles nicht gibt und was wir absagen und wie viele Festivals und Ausstellungen verschoben werden, sondern wir müssen jetzt beweisen, dass wir trotzdem als Kulturnation etwas in die Wege bringen, auf die Beine stellen. Wir müssen uns neue Konzepte überlegen, wie wir die Kultur behaupten als Kulturnation.
Herr Köhne, ziehen Sie sich den Schuh an. Simon Strauß hat befürchtet, das könnte am Ende nicht nur um Exit-Strategien, sondern auch um die Frage des Exitus gehen. Übertreibt er?
Ich glaube leider nicht. Also für viele Museen ist das eine wirtschaftlich ganz schwere Situation. Und wir haben jetzt ja den ziemlich einmaligen Vorgang, dass das Tarifrecht geändert wurde, um Kurzarbeit auch im öffentlichen Dienst ermöglichen zu können. Das ist so ein Indiz dafür, dass wirklich beispielsweise Kommunen eben nachdenken, ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Wenn man das mit Museen tun würde, käme genau das Gegenteil raus von dem, was man eigentlich will. Dann würde man nicht über Öffnungen diskutieren, sondern tatsächlich über Schließungen, die dann möglicherweise noch länger laufen würden. Ja, es ist tatsächlich schwierig und wir merken ja auch an Bemerkungen von Politikern, auch ja letztlich unserer Kanzlerin, dass eben tatsächlich im Moment die Politik sich um die Kultur einfach gar nicht kümmert. Und das ist auch deswegen schwierig, weil man natürlich auch als Politik ein kulturelles Profil braucht. Ich verstehe gar nicht, wie man darauf letztlich verzichten kann, weil es eben nicht nur mit Wirtschaft und nicht nur mit Geldverdienen funktioniert. Und gerade da hätte man jetzt Chancen, Boden gut zu machen. Vor dem Hintergrund hoffen wir, dass das vielleicht noch kommt, beziehungsweise dass man uns wenigstens die Möglichkeit wieder gibt, daran zu arbeiten.
In einem Debattenbeitrag haben Sie geschrieben, wir sind eine höchst kreative Museumslandschaft, die ist entstanden gerade in diesen Tagen. Sie schreiben weiter, Museen sind wichtige Orte im öffentlichen Raum. Simon Strauß, ist er nicht ein bisschen defensiv, wenn er meint, wir befinden uns auf dem Weg zurück zur musealen Normalität?
Ich glaube, das Wichtige, was Herr Köhne gerade gesagt hat, ist, dass Kultur eben eine Notwendigkeit ist, ohne die Politik nicht stattfinden kann. Ja? Wir haben ja immer noch das Gefühl, so im gesellschaftlichen Großkontext, dass Kultur so irgendwie so ein bisschen Zuckerguss ist. Ja? Dass es dann da mal irgendwie die Bayreuther Festspiele gibt und dass man da in eine Ausstellung am Wochenende gehen kann. Das ist ja ganz nett, aber wenn es eben hart auf hart kommt, dann können wir darauf sehr gut verzichten. So ist ja so ein bisschen der Tenor, der in der Tat auch von der Bundesregierung und auch von den etwas zweifelhaften Bemerkungen da neulich von Frau Merkel im Hinterzimmergespräch ausgeht. So, und da finde ich eben, müssen wir jetzt mit ganzer entschiedener Wucht dagegen argumentieren. Das, was sowieso immer schon gilt, finde ich, dass Kultur eben nicht so einfach zu beschreiben ist als in ökonomischen oder politischen Termini, sondern es ist eine autonome, selbstständige Sphäre unserer Gesellschaft ist, die ein eigenes Recht behauptet, das nicht angetastet werden darf. Ja? Das ist wie die Freiheit der Presse. Es ist eine Freiheit der Kunst und Kultur. Und eine Nation, die sich das eben jetzt nicht hinter die Ohren schreibt, die läuft auch Gefahr, in politische Schwierigkeiten zu kommen. Man darf sich eben nicht der Illusion hingeben, dass wir es hier mit Zuckerguss zu tun haben. Kultur ist unglaublich wichtig. Köhne hat es hingewiesen, auch alle politischen Bewusstseinsfragen und so weiter leiten sich im Grunde von kulturellen Sphären ab. Und deswegen ist es fundamental wichtig, dass wir jetzt wieder zu einem normalen Austausch, sozusagen kulturellen Austausch in der Gesellschaft kommen. Mhm. Sonst ist es wirklich verheerend.
Herr Köhne, die Süddeutsche Zeitung zitiert Sie und sagt, Sie sprechen sich für eine Öffnung aus, und zwar eine Diskussion im Zusammenhang auch mit der Schulpolitik, die Museen als außerschulische Bildungsorte anzuerkennen und das Thema zu verknüpfen. Das klingt prima, aber auch da würde ich sagen, haben Sie zu wenig ästhetisches Selbstbewusstsein?
Also ich verstehe nicht, also den Begriff ästhetisches Selbstbewusstsein, das sagt mir relativ wenig. Mir geht es einfach darum, gerade in Corona auf einen Missstand hinzuweisen, der jetzt zum Beispiel durch diese Krise deutlich wird, nämlich den der vielen freien Mitarbeiterinnen, sogenannten freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aber einen Großteil der Bildungsarbeit an Museen übernehmen. Es ist ja so, wenn Sie eine Führung buchen, wenn Sie Aktionsprogramme machen mit Schulen, dann ist es sehr oft so in den überwiegenden Fällen, dass Sie keinen festangestellten Museumsmitarbeiter davor finden, sondern eben jemanden Freies, der in einem losen Verhältnis zu uns steht und in Zeiten von Corona nicht mehr da ist, kein Geld kriegt, existenziell bedroht ist. Und da haben wir tatsächlich gefordert, dass man, wenn man Bildungspolitik ernst nimmt, diese mit den Museen verknüpfen muss. und eben dafür sorgen muss, dass diese Bildungsarbeit, die im Übrigen nicht nur Schulen betrifft, sondern natürlich auch die Erwachsenenbildung, Lifelong Learning, Citizen Science, das sind ja alles so Schlagorte der Politik, dass man diese Bildungspolitik an den Museen dann auch dauerhaft verankern muss. Und das hat die Corona-Krise gezeigt, dass eben in der Krise, wenn die Menschen nicht fest angestellt sind, sind sie eben einfach weg und dann bricht Bildungsarbeit zusammen. Das ist so eines eben der Punkte, die wir aus der Krise rausnehmen, an denen wir sicher in den nächsten Monaten und Jahren konsequent dran arbeiten werden, dass wir versuchen, eben die Bildungsarbeit an den Museen auch wirklich besser hauptberuflich zu verankern.
Herr Strauß, fürchten Sie nicht auch, dass am Ende mehr bleiben wird als in Anführungszeichen nur Einnahmeverluste?
Ja, und ich will da noch mal ganz kurz auf das Wort des ästhetischen Selbstbewusstseins zu sprechen kommen, was mir sehr wohl sehr viel sagt. Also da unterscheide ich mich, glaube ich, von Herrn Köhne, weil ich glaube, dass die große Gefahr in der Tat jetzt darin besteht, dass wir als Kulturschaffende, Kunstschaffende uns zu sehr unterordnen unter das ökonomische und auch soziale Primat. Also so wie im Moment Künstler reden, ja, reden sie nur als Arbeitnehmer, habe ich häufig das Gefühl. Ja, es geht darum, wie viel Geld kriegt man, wo kann man sich einklagen, würde ich fast schon sagen, also wo kann man sich beantragen nach Mitteln, das ist alles wichtig. Gar keine Frage, aber da darf es nicht aufhören. Ja? Wir dürfen uns eben gerade nicht einreihen, sozusagen als ein ökonomischer Betrieb hinter Daimler, Lufthansa und XY. Wir sind was anderes, würde ich jetzt mal etwas pathetisch sagen. Und wir haben ein eigenes Recht, das verdammt nochmal akzeptiert gehört. Gerade, wie gesagt, wenn Frau Merkel immer wieder sagt, Europa darf nicht für Sonntagsreden herhalten, finde ich richtig. Aber dann ist genau dieser Begriff der Kulturnation auch einer, der nicht für Sonntagsreden nur herhalten darf, sondern ist ja gerade in seiner Krisenzeit, in der wir uns jetzt befinden, eben muss bewiesen werden, was das bedeutet. Ja? Und ich kann immer nur sagen, man kann erinnern an einen Politiker wie Richard von Weizsäcker, der bekanntermaßen sich sehr stark und in einer ganz anderen Art und Weise für das Eigenrecht der Kultur immer stark gemacht hat und eben zum Beispiel gesagt hat, er verstehe gar nicht, wie Leute anzweifeln könnten, dass die Kunst und Kultur in Deutschland subventioniert wird. Man würde ja auch nicht bei Bushaltestellen diese Frage stellen. Ja? Also ganz, ganz eindeutige, sozusagen pathetische Proklamation. Und das fehlt uns gerade absolut. Kein deutscher Politiker im Moment hat es über sich gebracht, nehmen wir mal die Kulturministerin aus, die aber auch mehr oder weniger als eine Funktionärin natürlich auftritt und eine sozusagen Botschafterin unterschiedlicher Interessen. Kein Politiker hat es hingekriegt, einen Satz zu sagen, der deutlich macht, worum es hier geht und wie wichtig das ist, Kultur.
Woran liegt das? Teilen Sie die engagierte Kritik von Herrn Strauß, Herr Köhne? Fehlt es an den Klaus Peimanns und Hilmar Hoffmanns von früher oder idealisiere ich jetzt?
Also ich teile diesen Eindruck. Im Übrigen, die Ästhetik verwende ich deswegen nicht so gerne, weil eben Museen mehr als Kunstmuseen sind und wir in Bereichen der Kulturgeschichte, Naturgeschichte, Technik und Ähnlichem noch eigentlich viel mehr Institutionen haben. Aber ich glaube, eines unserer Probleme ist, dass es wenig echte Kulturpolitiker mehr gibt. Ich denke, das liegt daran, dass Kultur und Kunst oft zusammengebunden werden mit Wissenschaft, dass eben die Konzentration jetzt in den letzten Jahren auf den Umbau der Universitäten und diese ganzen Dinge so viel an Mitteln, aber auch an Möglichkeiten politischer Arbeit aufgesogen haben, dass das der attraktivere Part ist. Und wenn Sie dann eben ja zusammen mit den Unis in einer Reihe stehen, dann sind sie schon vom Volumen her, sag mal, nicht im Kern des politischen Interesses. Und deswegen, glaube ich, profilieren sich auch immer weniger Politiker über Kunst und Kultur. Und wenn man immer davon spricht, dass man eben auch diese bürgerlichen Parteien und Kulturen stärken und erhalten will, dann muss man genau da ansetzen. Und da braucht es tatsächlich Politiker, die das tun. Im Übrigen gibt es einen Bereich, nämlich mit der Debatte über den Kolonialismus, wo man mit so etwas mal angefangen hat. Da haben sich die Kulturpolitiker sehr engagiert, auch ja, positioniert. Es wäre schön, wenn die hohen moralischen Ansprüche, die man da setzt, und die wir sehr begrüßen, eben ja die Politik insgesamt prägen würden. Ich weiß, das klingt ein bisschen utopisch, aber letztlich geht es doch darum, denn so Dinge wie das globale Zusammengehen auch im Kulturbereich, die Debatten um den Kolonialismus, das funktioniert auf einer selben Grammatik wie auch das Zusammengehen global beim Thema Corona beispielsweise oder dem, was vielleicht das Klima, die Klimaveränderungen uns noch bringen wird. Und wenn es uns nicht gelingt, auf diesen Ebenen zusammenzukommen und zusammen miteinander zu reden, sondern wenn immer alles nur über den Kassenzettel definiert wird, dann werden wir an dieser globalen Aufgabe wirklich scheitern. Das wäre dann auch noch und eine viel größere globale Katastrophe.
Sagt Eckhard Köhne in unserer Streitkultur im Deutschlandfunk unter der Frage, ist Kultur das Letzte? Ich erneuere nochmal unsere Leitfrage, ob die Museen und Bühnen vielleicht mehr oder weniger ja, bereitwillig ihrem Erstickungstod zugucken und entschuldige diese etwas apokalyptische Wortwahl. Simon Strauß ist auch bei uns, Feuilleton-Redakteur und Schriftsteller auch und Theaterkritiker. Was heißt denn das im Moment eigentlich für Sie persönlich?
Tja, ich gucke mir verschiedene Streams an, die es in den verschiedenen Webseiten der Theater zu sehen gibt. Und man schmökert so ein bisschen in den vergangenen Zeiten. Es ist ja überhaupt so, dass man dauernd mit Vergangenheit konfrontiert wird, wenn man im Moment Kunst und Kultur konsumiert, nicht wahr? Weil man immer das Gefühl hat, so ist es jetzt gerade eben nicht. Und das finde ich die große Gefahr, sozusagen der reaktionäre Impuls, der darin liegt, dass man eben immer zurückschaut und sagt, ach, wie war es schön damals, jetzt machen wir ein bisschen eben Musealisierung auch vom Theater, indem wir alte Inszenierungen zeigen. Das ist, ich will gar nichts dagegen sagen, das ist toll und interessant und auch lehrreich. Aber nochmal finde ich ganz wichtig zu sagen, der Erstickungstod der Theater, in der Tat, der droht, wenn man so bereitwillig hinnimmt, dass man sagt, so, jetzt können wir also nichts anderes machen, als bis Ende des Jahres alle ins Homeoffice gehen, praktisch Urlaub zu machen. Wir müssen uns jetzt überlegen, die Theater vor allem, müssen sich überlegen, was gibt es für alternative Spielmodelle? Gibt es vielleicht Ideen, den Grundimpuls des Spiels, der Theater lebt vom Spiel, des Verspielens von Gegenwart, den zum Beispiel in den öffentlichen Raum zurückzuholen. Ja, da gibt es ja nun auch Traditionen in der Theatergeschichte, dass man das im Öffentlichen, unter freiem Himmel macht. Warum nicht? Warum nicht wieder da ansetzen? Warum nicht auf der anderen Seite sozusagen die Kammertheater, Kammerspiele, also kleine, übersichtlichere Motive suchen und jetzt eben mit wenigen Menschen zu machen? Ich meine, das ist alles natürlich Neuland, aber auf der anderen Seite, was sind Künstler, wenn sie nicht Fantasien entwickeln, tatkräftige Fantasien, um so eine Situation eben jetzt auch auszunutzen und nicht einfach nur passiv sozusagen sich immer mehr Butter vom Brot nehmen zu lassen.
Die Museen und die Bühnen haben was gemeinsam. Sie sind sehr erfahren im Umgang mit Social Distancing. Ich habe nach der Lektüre eines Artikels, in dem Sie auch ausführlich zitiert werden, Herr Köhne in der Süddeutschen Zeitung, mir die Frage gestellt, was verändert sich gerade, wovon wir wahrscheinlich noch länger dran zu tun und zu knabbern haben. Was meine ich damit? Ich sage mal die Stichworte, Sie werden sofort verstehen, was ich meine. Einbahnstraßenregelung für Museen. Also, man wird kanalisiert und geführt, damit man sich aus dem Weg gehen kann. Über Vor- und Nachteile können wir ja reden. Dann das Stichwort der Schleusen. Wir werden geschleust durch Sicherheitsschleusen. Weiteres Stichwort, die Vorbuchung und die Timeslots. Also, limitierte Besuchszeiten. Weiteres Stichwort, Virtualisierung. Was verändert sich alles?
Also wir stehen so ein bisschen vor einem Auseinanderdriften in der Museumsszene insgesamt, in große Häuser mit vielen Besuchern, mit Blockbuster-Ausstellungen und in viele, viele mittlere und kleinere Institutionen, die eben ja einen ganz anderen Art des Betriebes machen. Das, was Sie beschreiben mit Schleusungen, mit Führungen, mit Online-Tickets, das kriegen Sie, wenn Sie Van Gogh sehen wollen. Aber wenn Sie in Ihr kommunales Museum in Ihrer Stadt gehen wollen oder in eine Heimatstube auf dem Land, dann haben Sie überhaupt keine Probleme. Da werden Sie nicht gegängelt und da können Sie einen frei bestimmten Museumsbesuch immer wahrnehmen. Also da ist die Perspektive, ja, ist es immer gut, die Perspektive so ein bisschen aufzuweiten. Für diese Großunternehmungen, für die von Touristen stark frequentierten Häuser in jeder beliebigen europäischen Großstadt, Berlin gehört dazu, da ist das sicherlich so. Aber da ist eben auch das Kulturerlebnis zum Massenerlebnis einfach geworden. Wobei Sie auch in diesen Museen dann, wenn Sie einen Raum weitergehen und eben nicht die Mona Lisa angucken, sondern vielleicht ja Pinturicchio oder sonst was Schönes, dann sind Sie auch wieder alleine. Also ich denke, da ist der Besucher individuell so fähig, da drum rumzukommen und diesen Tendenzen wegzugehen. Was wir, glaube ich, wirklich brauchen, ist auch eine Diskussion über das Verhältnis digital und analog, die wir hier bei uns am Bade- und Landesmuseum sehr intensiv führen, auch mit vielen Projekten, weil eben das Digitale ganz wichtig ist, um Menschen zu erreichen heute. Es geht nicht ohne und Museen, die das professionell machen, haben große Erfolge damit. Aber das Ganze muss immer bei der analogen Auseinandersetzung mit den Objekten enden. Und ich denke, das ist auch eine Stärke, die die Museen in den Vordergrund rücken müssen. Es ist auch eine Diskussion, die, wie ich vermute, noch größeren Raum einnehmen wird, dass man eben Orte des Analogen neben dem Digitalen sucht. Und ich glaube, da liegen die eigentlichen Zukunftschancen der Museen. Haben Sie von dem Ersticken gesprochen, wenn ich dazu noch kurz was sagen darf. Bei allem Kämpferischen muss man auch, denke ich, doch einmal festhalten, die Kultur in Deutschland ist zu überwiegenden Teilen, zu großen Teilen öffentlich finanziert. Und insofern sind wir noch nicht so erstickt wie beispielsweise die Kollegen in den USA, wo etwa das MoMA in New York auf einen Schlag 95 Mitarbeiter entlassen musste. Also es ist tatsächlich so, dass dieses öffentliche System, so sehr man es auch manchmal schilt, doch die Institution weitgehend zumindest erstmal am Leben erhält, die Chance dadurch bietet, uns jetzt sage ich mal schnell zu reanimieren. Man muss diese Chance eben nur nutzen. Dazu braucht es politischen Willen. Und ich glaube, wenn der geweckt werden kann, dann ist das auch kein Problem mehr. Übrigens, das Bild, das Sie da zeichnen, ist nicht schön in Tagen von Corona. Also sagen wir, wir überwinden eine Lähmung.
Flüchten die Theater und die Museumsleute, Simon Strauß, an Sie die Frage, gerade in die Virtualität und in das Online, also malen wie Monet oder pinseln wie Pollock, sind solche Malkurse, die man jetzt, ich will mich nicht lustig machen, um Gottes Willen, ich fürchte, dass die Kosten am Ende dann doch höher sind, als wir im Moment vielleicht einräumen wollen.
Das ist jetzt ja auch in den sozialen Medien ein absoluter Running Gag, nicht wahr? Auch das Nachstellen von Gemälden ist weltweit zu einem Hobby geworden und so. Das ist ja erstmal auch alles sehr schön und lustig und bringt einen auf andere Gedanken. Aber was, glaube ich, ganz klar sein wird, das wird nicht auf Dauer sein. Ich glaube, im Gegenteil. Wenn wir uns jetzt wirklich vor Augen führen, dass das ja, wie die Kanzlerin gesagt hat, wir sind am Anfang eines Langstreckenlaufes, wir sind am Anfang, dann frage ich mich eben, was wird am Ende dieses Langstreckenlaufes mit unser aller Bewusstsein für Kunst sein? Ja? Wie wird sich das verändert haben? Und ich glaube eben, dass wir da überhaupt nicht uns Illusionen machen sollten, dass die Digitalität allein in irgendeiner Form ausreichend sein kann. Das klappt eben nur für Netflix. Aber das Museum und vor allem natürlich auch das Theater, für das ich hier schon spreche, kann in keinem einen Moment daran glauben, dass das ersetzbar wäre durch eine digitale Aufarbeitung und Reproduktion dessen, was dort passiert. Theater lebt von dem Moment des Vorführens, des Spiels, der unerwarteten, der nicht pausierbaren Aktion. Und deswegen meine ich eben, wir dürfen auf keinen Fall uns bei diesem Langstreckenlauf dazu verführen lassen, unsere Bewusstsein sozusagen erlahmen zu lassen. Wie Herr Kühn richtig sagt, wir leben in einem Land, sozusagen wahrscheinlich weltweit, das am privilegiertesten ist, was Subventionierung von künstlerischen Einrichtungen angeht. Aber gerade weil das so ist, würde ich argumentieren, müssen wir umso stärker argumentieren für die Wichtigkeit. Und wir dürfen uns da eben nicht in irgendeiner Weise in eine Ecke drängen lassen und uns eben als zweitrangig behandeln lassen. Und das ist jetzt eigentlich unsere Aufgabe, würde ich sagen, für die nächsten Wochen und Monate. Wir müssen nicht durch viel sozusagen meckern und traurig sein. Und wir müssen jetzt versuchen, uns durch Taten zu beweisen und ins Bewusstsein der Bevölkerung, die für alle zahlt, die zahlen alle dafür, uns da zurückrufen.
Herr Köhner, haben Sie den Ausführungen von Simon Strauß bis hierhin was abgewinnen können?
Ja, absolut, ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Und es stimmt schon. Also, wie gesagt, ich bin auch Theatergänger, mehr noch Operngänger und das Live-Erlebnis ist durch nichts zu ersetzen. Im Übrigen weiß das auch jeder Fußballfan. Diese Mechanismen sind uns ja allen bekannt und das ist auch bei der Kultur so. Ich würde halt noch einen anderen Rat gerne loswerden oder noch mir was anderes mit vornehmen auf den Weg, der jetzt kommt. Man darf, wenn man in der jetzigen Situation die Kultur stark machen will, nicht wieder nur in seiner eigenen Blase agieren. Also Kultur ist tatsächlich etwas, was Teile der Bevölkerung immer anspricht, aber was man an möglichst viele Teile auch weitertragen muss. Und man tendiert gerne dazu, sich in seinen Kontexten zu bewegen. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, den man aus dieser Krise herausziehen muss, wenn wir wieder auf die Beine kommen wollen, wenn wir auch wieder gesellschaftlich mehr relevant sein wollen, was Kultur ja kann. Wenn wir darauf verweisen wollen, dann müssen wir sehr darauf achten, dass wir in diesem Punkt wirklich auch diesmal versuchen, mehr zu erreichen als nur unsere Abonnenten.
Simon Strauß, haben Sie den Worten von Eckhard Köhne was abgewinnen können?
Ja, wir sind ja sozusagen weniger im Streit. In so einer Krisensituation streitet man ja auch nicht so wahnsinnig gerne, weil man sich eben um das Gemeinsame bemüht. Aber auf jeden Fall, ich glaube halt, dass es, das noch einmal vielleicht etwas provokanter zu sagen, dass es jetzt umso wichtiger ist, sich nicht auf die institutionelle Identität sozusagen zurückzuziehen und als eben eine Art von Gewerkschaftler über Kunst zu sprechen, ja, und wenn ich das mal so sagen darf, sondern es ist umso wichtiger, dem Impuls und dem Pathos, den die Kunst eben verdient, jetzt Folge tragen zu lassen. Also mit anderen Worten, wir müssen als Künstlerinnen und Künstler müssen jetzt in die Öffentlichkeit treten und müssen beweisen, warum sie wichtig sind. Nicht indem sie sich versuchen, politisch oder ökonomisch zu äußern oder ihre Identität als Institution deutlich zu machen, sondern sie müssen eben ihre Kreativität, ihr fantasievolles Potenzial, ihre Wichtigkeit für die Schicksalsgemeinschaft, so wie die Bundeskanzlerin uns ja auch heute wieder zitiert hat, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Künstlerinnen und Künstler sind fundamental wichtig, um dieses Wort Schicksal zu reflektieren, um in einer gewissen Weise da überhaupt einen Zugang zu bekommen. Ja, das funktioniert eben nicht, wenn wir nur anhand von Zahlen und ökonomischen anderen Richtlinien über die Gesellschaft nachdenken. Wir brauchen Leute, die uns die Bedeutung von Bedeutungen erklären. Und das sind Künstler und Kulturschaffende.
Sagt Simon Strauß, Theaterkritiker, Feuilletonist, Schriftsteller, als Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, tätig in unserer Streitkultur unter der Frage, ist Kultur das Letzte? Bei uns war auch Eckhard Köhne, der Direktor des Badischen Landesmuseums und zugleich Präsident des Deutschen Museumsbundes. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Ich danke meinen Gästen sehr, dass sie sich unter diesen widrigen, auch technisch widrigen Bedingungen zusammengefunden haben und bitte unsere Hörer ein bisschen um Nachsicht. Umso leidenschaftlicher, glaube ich, waren die Plädoyers. Ihnen und uns ein Dankeschön und auf bald.